Italiener klingt so devot, als ob es gar keinen eigenen Spielraum gäbe. Aber ein Anwalt der Musik. Natürlich muss ich das Orchester mitnehmen, muss ich es überzeugen, einschwören. Dann merkt man, dass wirklich gerade im Moment 150 Menschen wirklich genau dasselbe Klangempfinden haben. Dann hebt das so plötzlich ab. Also es hat ja wirklich mit TikTok oder Insta oder was auch immer wirklich gar nichts zu tun. Das ist schon ganz was Besonderes, was hier passiert. You have to have good hands.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Hallo und willkommen aus dem Tonstudio des Theaters. Es begrüßt Sie Verena Gruber. Seit einigen Monaten ist er nun an unserem Haus und endlich hier bei uns zu Gast in den Kantinengesprächen, Gerrit Priesnitz, Chefdirigent des Tiroler Landestheaters, musikalischer Leiter der Sparte Musiktheater. Gerrit, schön, dass du da bist. Hallo.
Ich freue mich auch. Hallo.
Gerrit Priesnitz ist gebürtiger Bonner. Er hat am Mozarteum in Salzburg studiert, ist gefragter Gast am Pult internationaler Orchester und Opernhäuser. Besonders erwähnenswert ist seine Arbeit für die Volksoper Wien. Er war ihr über 17 Jahre lang verbunden, ich glaube fast 400 Vorstellungen. Gerrit Priesnitz hat eine Professur an der Kunstuniversität in Graz inne und vergangenes Jahr wurde ihm von der Bundesregierung das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst verliehen. Gerrit, es ist eine hohe Auszeichnung der Republik Österreich. Ich sag's mal so, besonders für einen Deutschen.
Ja, das stimmt und das hat mich auch wirklich sehr gefreut. Und man mag vielleicht dieses Auszeichnungs- und Ordenswesen ein bisschen belächeln, aber ich tue das nicht. Ich finde, das hat schon sein Gutes und sein Berechtigtes. Und dort nach so vielen Jahren des Einsatzes in einem Land, in dem ich zwar heimisch bin, aber halt eben doch nicht geboren bin, diese Anerkennung zu bekommen und dort doch tatsächlich aus dem Mund der verantwortlichen Dame zu hören, sie haben sich wirklich um dieses Land in besonderer Weise verdient gemacht. Das hat mich schon sehr gefreut. Das ist nichts Alltägliches, das ist was Besonderes und das tut gut und es tut gut zu sehen, dass auch das so rezipiert wird, dass viele der Dinge ich eben bewusst nicht nur für mein persönliches Fortkommen, sondern wirklich für die Sache gemacht habe. Das ist eigentlich das, was mir besonders am Herzen gelegen ist oder am Herzen liegt. Und deswegen hat mich diese Auszeichnung so gefreut.
Mhm. Musik ist deine Welt, das Musiktheater im Besonderen. Du bist Dirigent. Wie möchtest denn du die Rolle des Dirigenten, deine Rolle definieren? Ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen provokant, ein Diener der Musik?
Ja, ist eigentlich schade, dass Diener der Musik heute als provokant wahrgenommen würde.
Von mir vielleicht.
Nein, unbedingt als ein solcher. Oder ein Diener klingt dann so devot, als ob es gar keinen eigenen Spielraum gäbe. Das ist es ja auch nicht. Aber ein Anwalt der Musik jedenfalls. Also jemand, der wirklich versucht, der Musik gerecht zu werden, zu ihrem Platz, zu ihrem Klang, zu ihrem Raum zu verhelfen, dem möglichst nahe zu kommen, was die Wünsche der Komponistinnen, der Komponisten waren, was sind die künstlerischen, was sind die musikalischen Intentionen und wie erwecke ich die zum Leben? Das ist meine Aufgabe.
Die Zeit der Pultdespoten ist ja vorbei, doch steht immer noch diese Metapher im Raum, also diese Assoziation Macht und Dirigent. Du magst diese Bezeichnungen gar nicht, wir haben schon darüber gesprochen und auch das mit der Augenhöhe wird oft zitiert. Was sind denn Eigenschaften, die ein Dirigent braucht, ein guter Dirigent?
Also was mich an der ganzen Diskussion oft ein bisschen stört, ist, dass sie sehr pauschal mit zwei eigentlich Extrembeispielen operiert. Also man zitiert dann Arturo Toscanini, der Taktstöcke zerbrach und unflätig rumschrie und so weiter. Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, das war ja auch zu seiner Zeit schon ein Sonderfall. Es war ja nicht so, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts alle Dirigenten ununterbrochen nur unflätig rumgebrüllt hätten. Das ist ja völliger Unfug. Und auf der Gegenseite ist es so, wenn wir jetzt nur noch von den Teamplayern ganz auf Augenhöhe und so sprechen, dann sind das oft für meine Begriffe doch auch ein bisschen Worthülsen, die an der Sache eigentlich vorbeigehen. Insofern als, ja, Team unbedingt. Ein Dirigent und ein Orchester müssen zu einem Team verschmelzen, aber es ist einfach eine bestimmte Aufgabe, die der Dirigent hat. Und die hat nicht damit zu tun, dass er jetzt Macht über die Musiker hat, sondern er ist nun mal derjenige, der eine Tempoentscheidung fällen muss. Der eine Entscheidung fällen muss, wann ist die Balance gut zur Bühne? Wann verhält sich das richtig von der Dynamik zwischen den Orchestern und den Sängern und Sängerinnen auf der Bühne? Wann ist ein Übergang geglückt? Wann hat man eine bestimmte Atmosphäre kreiert, die man gerne haben muss? Natürlich muss ich das Orchester mitnehmen, muss ich es überzeugen, einschwören. Es gäbe jetzt unendlich viele Verben, die man dafür verwenden könnte. Aber am Ende ist es doch irgendwo schlicht und ergreifend meine Aufgabe, diese Entscheidungen auch zu fällen und auch diese Vorstellung zu entwickeln. Also das ist ja etwas, wenn ich diese Vorstellung nicht hätte, diese musikalische Vorstellungskraft oder auch gar nicht den Willen hätte, dem eine bestimmte Gestalt zu geben, würde das Orchester sofort sagen, ja, der ist da fehl am Platze.
Du hast schon zu Beginn eine präziseste, klare musikalische Vorstellung und die versuchst du dann dem Orchester, den MusikerInnen zu vermitteln oder
ja,
sie zu überzeugen.
Zu vermitteln, zu überzeugen, zu inspirieren, da eine gemeinsame Perspektive, könnte man vielleicht schön sagen, eine gemeinsame Perspektive auf eine Oper als Großes und ganz im Kleinen, auf eine kleine Phrase, auf einen bestimmten Klang. Aber dass wir da ein gemeinsames Empfinden irgendwie am Schluss haben.
Ein Dirigent arbeitet ja mit seinem Körper, das ist sozusagen sein Instrument, sagt man immer. Die Hände spielen eine ganz wichtige Rolle. Wie setzt du das ein? Du bist Leiter der Sparte Musiktheater. Wie ist eure Beziehung? Du bist seit ein paar Monaten am Haus. Das dauert ja auch. Eine Beziehung muss man aufbauen, muss man pflegen, sagt man immer. Da muss man miteinander können. Manchmal kann man auch nicht miteinander. Wie ist diese Beziehung und welche Instrumente setzt du ein?
Gute Frage. Also zunächst mal, oder viele Fragen in einer ja in Wahrheit. Zunächst mal ist es ja, wie du sagtest, ja noch sehr frisch. Also die jetzt gerade laufende Produktion La Clemenza di Tito ist ja die erste Premiere, die ich jetzt verantwortet habe in dieser neuen Funktion. Alle Dirigate davor waren relativ kurzfristig oder waren auch Repertoire-Dirigate in laufenden Produktionen etc. Und jetzt habe ich also erstmals als Chef die Aufgabe gehabt, eine Premiere wirklich zu formen, zu gestalten. Und ich kann nur sagen, ich genieße insbesondere die Arbeit mit den beiden großen musikalischen Kollektiven, wie man es immer so nennt, also dem Chor und dem Orchester des Tiroler Landestheaters sehr, weil ich hier einen großen Wunsch und Willen, ja, einen Drang regelrecht verspüre bei all den Kolleginnen und Kollegen, wirklich gleich in medias res zu gehen, nicht sein Zeug abzuspielen, abzusingen oder mit jo, es hat eh gepasst oder so. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ich spüre eine starke Erwartungshaltung. Man möchte jemanden, der in die Details geht, der am Klang arbeitet, der an Feinheiten arbeitet, der den Stücken wirklich, ich gebrauche dieses Wort bewusst nochmal, eine bestimmte Gestalt verleiht. Und das ist was sehr Schönes für einen Dirigenten, wenn man darum nicht werben muss, sondern ganz im Gegenteil. Also da ist eine sehr ausgeprägte Erwartungshaltung an diesem Haus. Das macht es einerseits leichter, andererseits natürlich auch schwieriger. Und da kommen wir ein bisschen zu der vorigen Frage, weil eben natürlich auch die Erwartungshaltung da ist, dass man mit einer klaren Vorstellungskraft, wie soll das klingen? Wie soll das phrasiert sein? Wie soll das betont sein? Was ist ein textlicher Schwerpunkt? All diese Tausenden von Fragen, die man an so einem Opernabend beantworten muss eigentlich. Da ist eine enorme Erwartungshaltung da, dass ein musikalischer Leiter, eine musikalische Leiterin, die auch wirklich beantwortet.
Dann war noch die Frage hineingepackt. Es waren zu viele Fragen in einer Frage. Das war nicht so gut.
Mit den Händen.
Genau.
Ja, das hat mich ganz spontan erinnert an ein Seminar aus unserer Studienzeit. Ich hatte damals so ein Erasmus-Stipendium und war einige Zeit in Litauen, also ein zehntägiger Kurs oder sowas. Und da gab es einen schon älteren Professor, der unterrichtete Dirigieren in Paris. Und da haben sich einige Sachen, die in so einer Lecture, würde man jetzt sagen, wahrscheinlich sagte, die haben sich mir sehr eingeprägt, weil er das mit so einem gewissen spitzbübischen Humor rüberbrachte und in ganz einfachen Worten sehr essentielle Dinge sagte. Und eine davon war eben, und jetzt deswegen der langen Vorrede kurzer Sinn, Er sagte, ach, ihr könnt im Grunde genommen als Dirigent, jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Der eine hört hier das Türquietschen auf Vierteltonhöhe genau und der andere, das ist nicht so sein Spezialgebiet. Der eine ist ein begnadeter Rhythmiker. Der dritte, der kommt wieder auf Klangideen, auf die kommt sonst keiner. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, sagt aber, eines ist unumgänglich. You have to have good hands. Und das ist mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben und es stellte sich dann heraus, dass das auch sehr eine Maxime meines Lehrers, Dennis Russell Davis, der ja diese Saison auch hier bei uns am Pult stand, erfreulicherweise, war natürlich große Freude für mich, ihn hier zu treffen und hier bei uns am Pult zu sehen. Der oft sagte, wisst ihr, wenn ihr hier rausgeht und seid im Beruf, dann ist mir das im Grunde genommen egal. Das könnt ihr auch im Baströckchen, im Kopfstand mit dem kleinen C dirigieren. Das ist dann euer Bier. Das müsst ihr dann wissen. Und ob ihr dazu Grimassen zieht oder da steht, das wird sich alles entwickeln. Das werdet ihr alles im Beruf irgendwie entwickeln. Der eine in die, der andere in die Richtung. Aber ich möchte es hier einmal ganz sauber mit dem Taktstock gesehen haben. Und sobald ich das einmal gesehen habe, wenn das wirklich einmal ganz sonnenklar ist, diese Phrase, diese Betonung, dieses Zusammenspiel, was auch immer, in dem Moment, wo ich das da einmal klar gesehen habe, dann könnt ihr eure Wege gehen.
Wir haben jetzt einen musikalischen Ausschnitt, eine kleine Pause in dem Gespräch, und zwar aus der Produktion, mit der du hier am Haus begonnen hast, in der vergangenen Saison, La Bohème. Spielzeit 2023-24, musikalische Leitung Gerrit Prisnitz. Gerrit, welche sind denn die magischen Momente beim Dirigieren? Du hast jetzt sehr viel auch über das Handwerk gesprochen, aber auch über diese Ebenen, diese Beziehung zwischen Orchester und dem Dirigenten. Was macht die Magie aus?
Also die Magie, die kommt manchmal an so Abenden, wo man plötzlich, und deswegen ist das Wort magisch, glaube ich, wirklich richtig, plötzlich spürt man, wenn dann das Ensemble auf der Bühne, der Chor, das Orchester, wenn plötzlich alle auf so eine unaussprechliche und auch gar nicht so an jetzt technischen Parametern fixierbare Weise irgendwie vollkommen auf einer Wellenlänge sind. Das passiert manchmal und dann merkt man, dass wirklich gerade im Moment 100 oder 150 Menschen wirklich genau dasselbe Tempoempfinden oder Klangempfinden haben, dann hebt das so plötzlich ab.
Und das spürt dann auch das Publikum.
Ich bin fest davon überzeugt, dass das Publikum diese Dinge in ganz besonderer Weise spürt. Es ist ja gar nicht die Aufgabe des Publikums, jetzt zu sagen, ah ja, hier schau, Takt 279, die schwierige Stelle mit der Intonation da. Das ist nicht der Job, in Anführungszeichen, des Publikums. Das Publikum darf sich ja dem Stück hingeben, auf viele Weisen, auf intellektuelle, auf rein genießerische, auf welche Weise auch immer.
Emotional.
Ja, unbedingt. Und manchmal kommen diese Momente und man kann die leider nicht programmieren. Das wäre so schön, wenn man das könnte. Also man kann all diese Grundlagen legen, man kann all diese Sicherheit vermitteln. Die Freiheit kommt immer aus der Sicherheit erst. Aber ob sie dann kommt, ob das dann so passiert, das weiß man natürlich nicht, wenn man abends da reingeht in den Graben. Das sind Momente, wo das Wort magisch, glaube ich, wirklich zutrifft.
Der Moment vor dem ersten Ton, was passiert bei dir da in diesen Sekunden, wenn du am Dirigentenpult stehst, kurz davor?
Ich probiere mir sowohl das Tempo als auch den Klang des Orchesters wirklich ganz genau vorzustellen, als ob das schon stattfindet. Dass ich den Auftakt zu etwas gebe, was ich in mir schon ganz genau höre.
Also diese Stille, aus der Stille kommt die Musik.
Alle Musik. Ja. Die Stille ist essentiell.
Spielt sie in deinem Leben eine Rolle, die Stille zur Reflexion, zum Vorbereiten auf ein Stück? Stille in der Musik, die Pause?
Ja, es geht gar nicht ohne diese auch. Die Stille ist das eine, es geht auch nicht ohne die Ruhe. Ohne eine gewisse Ruhe. Wenn ich jetzt meinen Kalender herzeigen würde, würde wahrscheinlich mein Schmunzeln, wo da jetzt diese Ruhe, wo das jetzt genau stattfindet. Das ist natürlich manchmal so. Und jetzt pendle ich ja auch zwischen zwei Fulltime-Jobs, was das mit der Ruhe nicht leichter macht. Aber trotzdem, und sei es, auch wenn das nur kurze Momente sind oder so Momentaufnahmen, ist es immer wieder wichtig, auch wenn ich ein Stück lerne, vorbereite, das dann wirklich in absoluter Ruhe zu tun und auch in der Stille zu tun. Sonst kann diese Klangvorstellung auch nicht kommen. Die kann man nicht aus sich rausholen, wenn drumherum es lärmt und tobt. Also deswegen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen manisch, aber ich kann zum Beispiel auch nur an einem aufgeräumten Tisch gut lernen. Also das ist sozusagen, das ist das visuelle Pendant zu dieser Ruhe.
Gibt es für dich ein Ritual, bevor du die Bühne betrittst, ein Ritual am Tag der Opernaufführung?
Nur ein einziges. Ich ziehe mich wirklich provokant spät um.
Das bedeutet?
Das bedeutet, also wenn es um 7:30 ist, nicht um 7, so weiß ich nicht, 19.24 Uhr, sodass ich gerade die Perlmuttknöpfe da noch eingefädelt kriege in das Frackhemd und die Manschettenknöpfe und so weiter. Und dann gehe ich runter.
Und das machst du, damit du so lange noch in einem ruhigen Zustand bist? Oder
das weiß ich gar nicht, warum ich das so mache. Aber das hat sich irgendwie so... Ich komme relativ früh ins Haus und ich ziehe mich relativ spät um. Also wenn das schon ein Ritual ist, dann ist es meins, ja.
Ja. Du dirigierst im Moment La Calleminza di Tito von Wolfgang Amadeus Mozart. Eine Oper, die kurz nach der Zauberflöte entstanden ist, als Politikum, eine zutiefst menschliche Musik von Mozart. Was ist dir da musikalisch wichtig?
Wo fängt man bei Mozart an, was einem wichtig ist? Weil da immer alles wichtig ist. Das klingt jetzt so nach so einer Plattitüde, aber es ist tatsächlich so. Also es ist eine Musik, die wirklich eine Hingabe an jedes Detail verlangt. Und La Clemenza di Tito ist, auch wenn man es zum Beispiel mit den großen Da Ponte-Opern und so vergleicht, teilweise eine sehr viel einfacher strukturierte Musik, eine Musik, die harmonisch nicht so weit ausgreift. Also er wählt ja ganz bewusst einen relativ, teilweise fast schematische Formen. Also er benutzt ganz bewusst eine eigentlich schon zu dieser Zeit auch überkommene Form, um etwas abzubilden. Um diese große Strukturiertheit, dieses sehr Hierarchische, um das es in der Oper geht. Es ist fast, wenn ich es jetzt ganz hochtrabend ausdrücken wollte, eine Metaform. Also ich glaube, er benutzt eine schon nicht mehr aktuelle Form, um auch eben etwas vielleicht in dieser Weise nicht mehr Aktuelles in der Aufklärung auszudrücken. Dieses Prinzip des Gottesgnadentums, des gottgleichen Imperators, er greift auf eine Form zurück, mit der er das abbilden kann. Das ist das eine, was ich wirklich ausgesprochen faszinierend finde und was wir, glaube ich, heute in besonderer Weise im Hinterkopf haben müssen, damit uns die Musik nicht einfach, sage ich jetzt mal, vorkommt. Die ist überhaupt nicht einfach. Die reduziert gewisse Dinge wieder. Aber als Stilmittel, um genau diese Kontraste aufzeigen zu können. Jetzt rein musikalisch gesprochen, sind bei Mozart einfach viele ganz urmusikalische Grundtugenden wie Unbestechlichkeit im Rhythmus ist was ganz Wichtiges zum Beispiel. Wenn das nicht mit äußerster Präzision gemacht wird, das hört auch sofort jeder. Und da geht es auch wieder nicht nur um richtig oder falsch. Die Musik verliert sehr viel von ihrer Kraft, wenn sie ungenau ist. Was mir unglaublich wichtig ist bei Mozart, ist das Thema Dynamik. Weil er natürlich im Vergleich zu heutigen oder spätromantischen Komponisten uns nicht so wahnsinnig viel an die Hand gibt an dynamisch. Es steht oft wirklich nur Forte für kräftig, Piano für leise. mal gelegentlich ein Crescendo. Man muss also da sehr aktiv mit dem Thema Dynamik umgehen. Führt jetzt die eine zur anderen oder führt sie das nicht? Ist das abrupt oder nicht? Wenn er einen Forte Piano schreibt, wie ist das gemeint? Kommt das mit Gewicht oder ist das ganz scharf angerissen? Also Dinge. Man muss als Dirigent bei Mozart viele dynamische Entscheidungen einfach auch treffen. Da schließt sich ein bisschen der Kreis zu unserer vorherigen Frage, wo ich sagte, es geht nicht darum, dass ich dann Macht über das Orchester ausübe, weil ein Forte Piano jetzt so oder so gespielt wird. Es ist wirklich meine Aufgabe, diese Entscheidungen zu treffen und eine Vorstellung zu haben, warum machen wir es da so? Warum machen wir es da so? Wie korrespondiert das mit der musikalischen Aussage, mit der Bühne? Also das sind die Sachen, die mir da besonders am Herzen liegen gerade.
Und an dieser Stelle haben wir auch wieder eine musikalische Kostprobe, in diesem Fall aus La Clemenza di Tito. Gerrit, ich weiß, dass du ein Wagner-Fan bist. Wird es eine Richard-Wagner-Oper im Landestheater geben?
Also den ersten Teil der Frage muss ich korrigieren. Ein Richard-Wagner-Fan ist maßlos untertrieben. Richard Wagner ist der Grund, warum ich Dirigent bin. Ich verehre und liebe diese Musik wirklich zutiefst. Und sie bewegt mich zutiefst. Und ich finde, dass dort Dinge in Musik ausgesprochen werden, oder ausgesprochen ist vielleicht das falsche Wort, sie werden ja doch wirklich durch Musik gesprochen, sie werden ja eben nicht nur in Worten gesagt, die so in dieser Tiefe und in dieser emotionalen Vielschichtigkeit für meine Begriffe sonst eigentlich nur noch Bach und Mozart auch so in dieser Tiefe ausgedrückt haben. Und das bewegt mich so an dieser Musik. Und die zweite Frage, würde ich jetzt lieber einen Bogen machen, weil ich natürlich keinerlei Spielplan, Präsentationen oder Vorausschauen oder Ähnlichem hier vorgreifen möchte. Das würde sich überhaupt nicht gehören. Das ist mit Fug und Recht Sache der Theaterleitung. So soll das auch bleiben. Aber aus der Vorrede wird, glaube ich, klar, dass eine Richard-Wagner-Oper niemals an mir scheitern würde.
Sehr elegant formuliert. Wie können wir denn die klassische Musik für ein jüngeres Publikum attraktiv machen? Es sind sehr viele Versuche europaweit in den letzten Jahren, Jahrzehnten vor sich gegangen, um mehr junge Menschen ins Theater zu bringen. Auch hier am Haus ist das ganz ein wichtiges Ziel, das in der letzten Saison teilweise schon sehr gut umgesetzt wurde. Was sagst du als Dirigent, als Leiter der Sparte Musiktheater dazu?
Ja, es ist ein Thema, was uns alle viel beschäftigt, wo ich aber, gestehe ich, auch oft ein bisschen hin und her gerissen bin. Es gibt jetzt ja wirklich seit einer Reihe von Jahren unglaublich gute und findige Leute auch in diesem ganzen Bereich, für den man jetzt inzwischen den Begriff, wo sich der Begriff Musikvermittlung ja so ein bisschen eingebürgert hat. Hieß es manchmal, erst nannte man es Einführungen, dann nannte man es oft Konzertpädagogik. Allein auch die Begriffe zeigten, man experimentiert da noch. Was will man da erreichen? Wen will man wie ansprechen? Dieser Begriff Musikvermittlung trifft es, glaube ich, eigentlich ganz gut. Und ist ja etwas, was wir im Haus wirklich auch intensiv und sehr vielfältig pflegen. Und es ist absolut unumgänglich heutzutage. Also ich glaube, das steht völlig außer Frage. Es gibt ja auch eine solche Vielgestalt an Initiativen, auch im Bereich Inklusion und so weiter, machen viele Orchester viel unglaublich berührende, tolle und ganz lebendige Sachen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich die demografische Entwicklung so, dass die Leute werden immer älter, der ältere Anteil an der Bevölkerung wächst und den will man ja auch überhaupt nicht vergraulen. Im Gegenteil, das sind Leute, die haben Zeit, ins Theater zu gehen, ins Konzert zu gehen. Das sind Leute, die sind auch bereit dafür, entsprechend Geld aufzubringen. Das ist oft die Freizeitbeschäftigung Nummer eins auch bei vielen und sind wichtige Multiplikatoren. Also das ist ein anderer Bereich, den man, glaube ich, trotzdem ja auch ganz genauso im Auge behalten muss. Und ja, ich glaube, man muss schauen, dass man irgendwie an der richtigen Stelle immer ansetzt. Denn auf der anderen Seite ist es ja einfach so, wir probieren etwas zugänglich zu machen, wir probieren für etwas zu gewinnen, zu interessieren, was ja trotzdem, ich sage es jetzt mal bewusst, so eine ganz schön abgefahrene Sache ist. Also so eine Oper, wo da unten irgendwie 60 Leute spielen und dann singen auf der Bühne noch 50, 60 Leute in einer Sprache, von der ich kein Wort verstehe und wow, mit unglaublichen Kostümen und ich weiß nicht was. Und dann dauert das auch noch 4 Stunden. Also es hat ja wirklich mit TikTok oder Insta oder was auch immer wirklich gar nichts zu tun. Das ist ja die andere Seite der Medaille. Also wir haben ja doch schon ein ganz spezielles Produkt, was wir da irgendwie an den Mann und an die Frau, in dem Fall die Burschen und Mädel, bringen wollen. Da, finde ich, müssen wir auch uns immer noch die Frage stellen, wir müssen schon auch das richtige Produkt sozusagen bewerben. Das ist ja was Außergewöhnliches. Das ist schon was Besonderes, so eine Oper. Das ist jetzt eben nicht irgendwie eine Pizza essen gehen.
Und mitunter auch mit etwas Anstrengung verbunden.
Ja, unbedingt. So ist es auch keine Berieselung. Das heißt nicht, dass es nicht Momente gibt, die mich berieseln. Die darf es ja auch geben in der Oper. Aber insgesamt ist es doch eine ganz schön anspruchsvolle Geschichte, sich darauf einzulassen. Ich kriege zum Beispiel oft Rückmeldungen von jungen Leuten oder auch von meinen Kindern, die mir sagen, oh Papa, jetzt probiert aber bitte nicht so cool zu sein wie Netflix. Das ist ja voll peinlich. Ihr seid nicht Netflix, ihr seid eine Oper. Das sagt sich so locker und da kann man drüber schmunzeln. Aber da ist natürlich auch so ein bisschen was dran. Also es ist ja auch eine festliche Sache, zum Beispiel ins Theater zu gehen. Und ich glaube, das müssen wir echt gut austarieren. Wo muss ganz klar sein, nein, die Latte hängt nicht hoch. Das ist auch nicht unerschwinglich teuer. Also in einen Rosenkavalier am Tiroler Landestheater, da kann eine 10-köpfige Großfamilie gehen. Das kostet nicht so viel wie ein Taylor Swift-Ticket. Mhm. Ja, also das ist ja durchaus bezahlbar und man wird auch schon lange nicht mehr schief angeguckt, wenn ich da nicht im dunklen Anzug mit Krawatte, sondern in der Jeans mit einem schicken Hemd oder was erscheine, wonach mir halt der Sinn steht. Also ich glaube, diese Offenheit ist ja längst da und ich glaube, die ist auch angekommen. Vielleicht müssen wir wieder sogar ein bisschen mehr ins Bewusstsein rücken. Das ist schon ganz was Besonderes, was hier passiert. Ist mein Eindruck manchmal.
Gibt es auch diese besondere Botschaft, die du im Zusammenhang mit Musiktheater vermitteln möchtest?
Ja, ich werde eines Zitats immer nicht müde. Das hat ja dieser deutsche Tausendsasser, Autor, Essayist, Regisseur und so weiter, Alexander Kluge, wir kennen das Zitat ja alle, hat die Oper ja das Kraftwerk der Gefühle genannt. Das Zitat ist natürlich deswegen so populär, weil es so griffig ist und weil man sich so gut merken kann. Andererseits bringt es das schon sehr auf den Punkt. Also eine Kunstform, die so viel eigene Kunstform miteinander verschränkt, die gibt's ja eigentlich kein zweites Mal. Also diese Vielfalt und diese Kraft, die daraus kommt, das ist schon auch mein Anliegen. Oder das ist vielleicht auch der Grund, warum ich zwar rasend gern mal irgendwo bei einem Orchester gastiere und eine Brahms-Symphonie oder eine Strauss-Tondichtung oder einen Beethoven dirigiere, da freue ich mich immer riesig, so als künstlerische Abwechslung. Aber warum ich doch ein genuiner Operndirigent bin.
Hast du eine Vision für unser Theater, für das Orchester hier? Man sagt ja oft, das Orchester klingt nach dem Dirigenten, der Stempel ist dann der Chefdirigent, der Klangkörper entwickelt sich je nachdem, wer dirigiert. Soll das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck nach Gerrit Prisnitz klingen?
Oh, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen Hybris, wenn man es jetzt, sag mal, so in dieser Eindeutigkeit sagen würde. Was mich freuen würde, und da muss man ja auch ergänzen, dass wir ja hier ein Modell mit 2 Chefdirigenten für den Theater- und für den Konzertbereich haben. Es wird ja der Kollege Einars Rubikis ab nächstem Jahr als Orchesterchef die Konzertagenten vertreten. Mein Fokus liegt ja klar auf dem Theater. Was mich allerdings freuen würde, ist, wenn das Publikum sagt, da geht man gerne hin, da hört man gerne zu, das ist spannend, das klingt gut, das Orchester ist gut in Schuss. Was ich vorher sagte, es ist ja gar nicht die Aufgabe des Publikums, das an so technischen oder spieltechnischen Details festzumachen. Aber wenn sich transportiert, wir sind wirklich mit Feuereifer bei der Sache. Wir sind gerne da unten im Graben. Wir spielen gerne unseren Mozart, unseren Puccini, unseren Wagner, unseren was auch immer. Wir machen das wirklich gerne. Das ist das, was die Menschen unmissverständlich mitnehmen aus einer Vorstellung. Und wenn man das mit dem assoziiert, was wir hier machen, dann wäre ich sehr froh.
Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank sehr für gerne. Das interessante Gespräch. Alles Gute hier in Innsbruck. Du bleibst ja einige Jahre. Der Vertrag geht ja noch einige Jahre.
Ja, wir werden dann mal sehen, jetzt im Moment ist das ein Dreijahresvertrag, wo wir dann stehen vielleicht so zur Halbzeit und wie sich die Dinge bewähren, hoffentlich bewähren. Und im Moment bin ich mal sehr, sehr glücklich über die nächsten Pläne, die wir haben nach dem Mozart. Jetzt steht ja im Frühjahr gleich die nächste an mit einem spannenden Doppelabend. Das sind auch Sachen, die mir sehr liegen. So eine Mischung Arnold Schönberg, Wiener Schule mit italienischem Verismo. Alles Weitere dann, wenn unser Spielplan präsentiert ist.
Sehr spannend, es bleibt spannend. Das war's von uns, die Kantinengespräche mit Verena Gruber und Gunter Essig. Es gibt uns bald wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.